Hey, wie schön, dass du wieder hier dabei bist in einer neuen Folge vom Podcast Next Level Leadership. Ich bin Julia Peters und alle 2 Wochen möchte ich dir hier Inspiration bieten, wie du auf dein Next Level Leadership, Next Level Führung kommen kannst, mit der Absicht, dass wir menschenzentrierter, lebensbejahender werden im Business, dass wir zusammen es schaffen, eine gute Zukunft, ja, zu gestalten, hineinzuführen, New Leadership, ein bisschen mehr zu leben. Und dafür suche ich mir gerne auch Praktiker, also Menschen, die knietief in der Führung sind und das seit vielen Jahren und vielleicht auch ein bisschen was zu bieten haben, wie denn das gehen könnte mit dieser menschenlebensbejahenderen Führung. Heute zu Gast im Interview ist Pascal Guyen. Pascal und ich sind uns vor vielen Jahren begegnet, bei meinem früheren Arbeitgeber. Und Pascal hat damals, als ich ihn kennenlernte, noch als Trainee, bis jetzt eine ziemliche Entwicklung hingelegt mit vielen Entwicklungsstufen. Und das war reichlich Futter für ein sehr gutes, sehr ehrliches und auch sehr authentisches Gespräch. Und wenn eins dafür kennzeichnend ist, für seine Person, dann ist genau das das Thema authentisch. Authentische Führung. Und das ist auch für mich die Überschrift geworden, die inoffizielle. Wie geht denn das mit der authentischen Führung? Wir haben ganz viele Themen gestreift. Du hörst, wie er in seine erste Teamleiterrolle reingewachsen ist, welche Herausforderungen es gab, was ihn an Führung fasziniert, was manchmal vielleicht auch schwierig ist, wie er mit Transitions umgegangen ist, was ihn so richtig auf die Palme bringt, wie er genau damit auch umgeht mit Triggern und diesem sich selbst ausgleichen und immer wieder in Balance bringen. Ja, und was er auch vielleicht in der Führung für wichtig erachtet. Und immer wieder kommen wir auf das Thema emotionale Sicherheit und emotionale Stabilität in Teams. Also es ist ganz viel drin, fast eine Stunde, prallvoll. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel gute Inspiration beim Thema authentisch führen mit Pascal Guyen. So, herzlich willkommen hier in einer neuen Folge im Podcast Next Level Leadership. Heute mit einem tollen neuen Gast. Hallo Pascal, schön, dass du da bist.
Hallo Julia, danke für die Einladung.
Pascal, wir starten mit 5 schnellen Fragen, um hier ein bisschen flott reinzukommen in das Thema und du darfst einfach dich für eine Seite der Frage entscheiden, okay?
Okay.
Also, fangen wir an. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Früh raus oder Nachteule?
Total Nachteule.
Hund oder Katze?
Ach, schwierig, eher Hund, glaube ich. Ich habe eine
Buchlesen.
Tierallergie, deshalb beides schwierig, leider. Goldfische.
Okay, Goldfische. Buchlesen oder Film schauen?
Meistens eher Film.
Und die letzte Frage: Berge oder Meer?
Meer und Strand.
Damit hast du deinen ersten Applaus verdient. Schön, dass wir loslegen.
Danke.
Mir ist es hier im Podcast ja immer ein Anliegen, auch die Praktiker, vor allen Dingen die Praktiker jetzt zu Wort kommen zu lassen. In vielen Podcasts, ja, kommen dann Berater, Coaches, Trainer, Speaker, so, ne, wie ich vielleicht auch zu Wort. Und ich finde es total wichtig, dass auch die Menschen, die gerade die Praxiserfahrung in der Führung haben und davon auch reichlich gesammelt haben, zu Wort kommen. Und so jemand bist du für mich. Wir sind uns vor einigen Jahren begegnet. Ich habe ein bisschen was im Intro dazu schon über dich erzählt. Und du hast, glaube ich, in den letzten 15 Jahren eine ganz schön steile Entwicklung hingelegt, wenn man das so sagen darf. Und darauf werden wir heute auch natürlich eingehen, zu
Cool.
gucken, wie hat sich das so entwickelt und ja, was magst du da vielleicht auch an Tipps und Tricks weitergeben? Jetzt mal ganz spontan, ich weiß, wir haben über diese Frage gar nicht gesprochen. Was würdest du sagen, warum sollen Zuhörer uns jetzt gleich zuhören? Warum sollen sie dir zuhören?
Ich hoffe, dass es einfach ein bisschen auch unterhaltsam wird und einfach ein bisschen was aus dem wahren Leben. Wir kennen uns auch schon lange und man vielleicht einfach das eine oder andere wiedererkennt für sich oder ein bisschen sich vielleicht auch irgendwie Inspiration oder Ideen oder Gedanken mitnehmen kann. Jeder ist anders, aber ich nehme zumindest immer wieder auch dann einzelne Nuggets oder wie auch immer aus verschiedenen Themen mit. Und ja, wenn es Mehrwert bringt, dann würde ich mich freuen.
Schön. Wo holst du dir deine Inspiration? Hörst du auch Podcasts oder was sind so deine Quellen?
Podcasts ab und zu. Ich muss aber sagen, bei mir ist, ich habe Gott sei Dank einen relativ kurzen Weg von zu Hause ins Büro und ich habe gemerkt, der einzige oder einer der wenigen Use Cases, wo ich so richtig Podcasts hören kann, ist entweder beim Spazierengehen, das mache ich zu selten, oder im Auto so auf dem Weg zur Arbeit. Also wenn ich lange Strecken fahre, dann höre ich gerne mal Podcasts, aber ich muss sagen, ich versuche dann eigentlich eher so privat andere Dinge zu hören, Gesundheit, Sport oder irgendwie, oder auch mal True Crime oder sowas. So zu Führungsthemen eigentlich tatsächlich eher aus Gesprächen, aus Beobachtungen, aus Trainings, vielleicht Coachings, ne? Und oft glaube ich auch einfach aus Beobachtungen, ne? Und wo man sieht, was hat einen selber inspiriert, was hat einen selber ja, gut getan oder was hat einen irgendwie eingeschränkt, ne, um dann zu gucken, okay, was kann ich selber für mich da draus machen und wie kann ich dann versuchen, im Idealfall von dem einen wenig zu tun und von dem anderen mehr.
Das ist gut. Pascal, wer bist du persönlich? Was müssten Leute über dich wissen, um so ein bisschen eine Grundlage zu haben für das, was wir gleich besprechen werden, also mit Schwerpunkt auf Führung? Was sind deine Wurzeln? Wo kommst du her?
Ja, wie man meinen Namen vielleicht erkennen kann, bin ich aus dem Schwabenländle. Nein, kann man vom Namen nicht auslesen, aber manchmal hört man es vielleicht noch ein bisschen raus. Aber mein Vater kam aus Vietnam, meine Mutter kommt vom Bodensee. Ich bin tatsächlich in Süddeutschland aufgewachsen, habe da auch meine ersten Arbeits- und Studienerfahrungen dann gemacht, bin da sicherlich auch ein bisschen geprägt worden. Hab dann Wirtschaftswissenschaft studiert in Stuttgart auch tatsächlich, war mal ein Jahr in oder ein halbes Jahr in Singapur, weil ich dann doch irgendwie meine asiatischen Wurzeln ein bisschen erkunden wollte, aber leider kein Vietnamesisch spreche. War auch eine sehr wichtige, glaube ich, auch Erfahrung für mich. Und ja, in den letzten 15 Jahren hat es mich, oder 18 Jahren sind es inzwischen, schon zumindest die meiste Zeit hier ins Rheinland verschlagen. Und da arbeite ich in einem großen Konzern, bin inzwischen, ja, in der Tat, wie du gesagt hast, schon, glaube ich, von den 18 Jahren so mindestens 12, 13 Jahre auch in Führungsrollen, in unterschiedlichem. Ja, privat versuche ich so gut es geht, und es gelingt mir mal besser, mal weniger gut, eine Balance zwischen Arbeit und Privatleben herzuschaffen. Ich reise sehr gerne, bin momentan auch öfters mal in Holland. Meer und Strand, ne? Das,
Ja.
was früher der Bodensee im Schwabenländle war, mal ein bisschen Akkus in auftanken, sonst reise ich viel. Ja, bin verheiratet, lebe hier in Düsseldorf. Boah, ich glaube, das ist so vielleicht das Wichtigste.
So der wichtige Rahmen. Lass uns mal ruhig in das Thema Führung einsteigen. Und du hast gerade auch schon ein bisschen, ne, so das Thema Life Balance mit reingebracht. Tatsächlich habe ich für den Relaunch von diesem Podcast, ich habe es ja vorhin erzählt, auch eine Befragung gemacht. Und bei Führungskräften, was wären denn Themen, die so spannend sind? Und ich habe gedacht, naja, da kommt ganz viel, wie lebe ich denn Führung, ne? Wie geht Teamdynamiken, was auch immer. Und mit deutlich über 50, fast 60% kamen doch eher die Themen sowas wie Zeitmanagement und Priorisierung raus. Work-Life-Balance, also
Okay.
tatsächlich der Umgang mit dem Druck. Da würde ich gern später auf alle Fälle noch drauf eingehen mit dir, um da ein bisschen zu gucken, wie machst denn du das? Wie gehst du da drauf ein? Aber vielleicht so ein bisschen zuerst mal das Thema Führung grundsätzlich. Wann hast du festgestellt oder was war so der Moment, wo du festgestellt hast, Führung ist was für mich? Ich habe da Lust drauf. Ich möchte da gern mehr von machen.
Also ich glaube, ich habe schon relativ früh, wahrscheinlich auch schon so zu Schulzeiten gemerkt, dass ich schon gerne Verantwortung übernehme. Ne? Vielleicht liegt das auch so ein bisschen aus meinem Hintergrund. Meine Eltern haben sich getrennt und ich musste auch ein Stück weit früh Verantwortung übernehmen, so dass ich schon relativ früh engagiert war. Ne? Das war jetzt keine klassische Führungssachen, aber irgendwie war ich dann plötzlich, war ich irgendwie stellvertretender Schulsprecher oder so. Im Studium war ich dann in so einem Studentenverein mit einem Freund im Vorstand, haben sogar ein kleines eigenes Start-up gegründet. Ne? Und dann, ne, also ich glaube, so habe ich schon immer wieder gemerkt, so, ne, mich treibt da was an, ne? Ich mag schon Verantwortung zu übernehmen. Das war dann wahrscheinlich eher laterale Führung, ne, für Themen. Und ja, dann bin ich über ein Trainee-Programm hier eingestiegen und habe dann schon nach 2 Jahren, also 2 Jahre, 2,5 Jahre ging das Trainee-Programm. Und dann war mein Chef oder mein Teamleiter damals wurde Abteilungsleiter und durfte was Neues aufbauen, was ich auch tatsächlich spannend fand, weil es ging sehr stark darum, wie können wir uns mehr in Richtung Kunden aufstellen, Prozesse optimieren, immer mehr in die Schuhe der Kunden reinsetzen. Und der konnte zwei Gruppen aufbauen, ne, und suchte einen Gruppenleiter für eine dieser Gruppen. Und ich war damals, wie gesagt, gerade ein halbes Jahr aus dem Trainee-Programm raus. Ne, ich war 28 und dann war es so ein bisschen, oh, jetzt wird's ernst und gleichzeitig spannendes Thema und eine super Chance natürlich. Ne? Und so bin ich dann das erste Mal damit in Kontakt gekommen, hatte total Lust drauf und wo ich das dann aber, und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert, ne, hatte auch seine Herausforderungen, können wir gern auch nochmal drauf eingehen, wo ich dann so richtig gemerkt habe, aber dass das was ist, was mich wirklich auch antreibt oder auch motiviert oder erfüllt oder wie auch immer man das nennen soll, ist, ich habe dann, nachdem ich diesen Job 4 Jahre gemacht habe, bin ich in einen Job ohne Führungsverantwortung wieder zurückgegangen. Ne? Und da gab es auch viele, die gesagt haben, oh, kannst du nicht machen, schmeißt du deine Karriere weg, du musst nach Gruppenleiter, kommt Abteilungsleiter, ne? Und so weiter. Ne? Ich war aber immer zumindest auch inhaltlich sehr stark irgendwie geprägt. Ne? Und das war einfach eine Rolle, die mich inhaltlich total interessiert hat. Ich hatte ein super Umfeld, also dachte ich zumindest von dem, was man da antizipieren konnte und war dann auch so. Ne? Hatte einen coolen Chef, der mich auch gefördert hat. Aber da, und ich habe das auch nie bereut, dass ich dann, sage ich mal, einen Sidestep gemacht habe, aus der Führung auch mal wieder raus in eine Fachrolle und dann halt auch eher Projekte geführt. Aber da habe ich dann so richtig gemerkt, dass mir das fehlt, ein eigenes Team sozusagen zu haben für gewisse Führungs- und Weiterentwicklungsthemen dann auch wirklich verantwortlich zu sein. Das war für mich so ein bisschen so ein Ankerpunkt, wo die Hypothese hatte ich schon davor, ne, in den 4 Jahren in dieser Gruppenleitung mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir damals waren, ich schätze mal so 10, 15. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben auch einiges gemeinsam bewegen können. Aber als es dann weg war, da habe ich dann eigentlich erst so richtig gemerkt, dass mir tatsächlich irgendwie was fehlt. Ne? Und das war für mich so ein Zeichen, okay, ne? Perspektivisch möchte ich das auch wieder mehr angehen. Und habe dann halt mit meinem Chef geguckt, dass ich die Praktikanten und die Trainees betreue und dass ich da sozusagen so ein paar der Elemente irgendwie dann weiter behalten kann.
Ich habe mal wo gelesen, beziehungsweise auch bei meinen Coaches so erfahren, dass die Menschen, die für Führung gemacht sind, sage ich jetzt mal so, die auch Freude daran haben, dass die auch gerade Freude haben an diesem emotionalen Auf und Ab, was damit einhergeht. Ne? Also man sagt ja auch, ein guter Kapitän kommt nicht durch schöne Wetter, sondern der entsteht halt in Stürmen. Und das, wenn es menschelt, geht es halt durchaus mal hoch her. Was genau hat dir gefehlt? Jetzt, ne? Du hast ja den Unterschied gesehen mit Führung, ohne Führung. In welche Richtung ging das?
Also es gab einen Moment in meiner ersten Führungsrolle, der auch so ein bisschen so, ne, wo ich gemerkt habe, boah, ne, richtig cool, was man durch die Aufgabe auch erreichen kann, ne? Und natürlich, wie du sagst, das ist immer ein Auf und Ab, oder oft ein Auf und Ab. Und als ich mit, was war ich, 28, ne, in diese Rolle gekommen bin. Natürlich waren 80% der Teammitglieder deutlich älter als ich, ne, und dachten auch, ne, was will der hier, ne, der ist ne, gerade von der Uni geschlüpft, hat noch keine
Das Küken.
Führungserfahrung. Ja, ne, und auch fachlich, ne, das war jetzt ein Thema. Ich war eher marketingstrategisch unterwegs, ne, das war jetzt auch nicht so eins zu eins, dass man sagen konnte, ja, aber ne, der hat dafür schon x Jahre genau in diesem Metier. Und da wurde ich natürlich auch skeptisch beäugt, ne, und manche haben mich auch so ein bisschen ausgetestet und so weiter. Und ich hatte einen ganz neuen Mitarbeiter, den habe ich gar nicht ausgewählt, weil den hat mein Chef noch ausgewählt, bevor ich die Rolle angefangen habe. Und der hatte so gar nichts mit Konzernen, auch gar nichts mit BWL oder mit so einer der klassischen Unternehmenswelt zu tun. Der war Theaterregisseur davor, ne? Fand das Thema aber interessant und mein Chef fand ihn offensichtlich auch interessant, ne? Und die ersten, keine Ahnung, ein, 2 Wochen, ne, Also da haben wir, glaube ich, beide, wir haben im Nachhinein, wir haben immer noch Kontakt gehabt, ja, das wird nichts, ne? Das, also, ne, der hat Fragen gestellt, da ich sage, boah, auf welchem Planeten, ne? Der hat noch nie PowerPoint gesehen, noch nie Excel oder so. Und ich habe wahrscheinlich ihn auch Sachen gefragt oder von ihm gefordert, wo ich gesagt habe, wofür? Was will der von mir? So, und dann haben wir uns aber immer wieder so, ne? Also wir haben super viel miteinander zusammen direkt erarbeitet, Gespräche gehabt. Er hat mich gefragt, warum das so ist. Ich habe auch dann gemerkt, dass auch ich nach, obwohl ich ja auch erst seit 4 Jahren oder so dann im Konzern war, manche Sachen auch schon nicht mehr so hinterfrage wie am Anfang, ne? Und ich habe ihm dann halt so ein bisschen erklärt, warum wir wie arbeiten und wofür es dann auch solche Sachen wie PowerPoint gibt und warum es gut ist, vielleicht so die eine oder andere Message mal in eine PowerPoint-Folie zu bringen. So, und am Anfang habe ich dann das 70% mit ihm, aber auch für ihn gemacht. Und dann gab es so einen Tag, da kam er irgendwann und hat mir da irgendwas, ich weiß nicht mehr, ob er es mir hingelegt hatte oder gesagt hat, ich habe dir was per E-Mail geschickt, habe ich das aufgemacht. Und da habe ich ihn echt gefragt, wer hat das gemacht? Ne? Und er hat gesagt, das habe ich gemacht. Du hast mir doch die letzten Wochen gezeigt, wie es geht. Ne? Und ich kriege jetzt fast noch ein bisschen Gänsehaut. Das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, wie cool. Ne? Ich habe von ihm super viel gelernt, auch nochmal irgendwie andere Perspektive, andere Herangehensweise. Aber das waren vielleicht 3, 4 Wochen, die der dann im Unternehmen war. Der war so wissbegierig, so offen für diese Themen. Ne? Und das andere war eine sehr verdiente Mitarbeiterin, die schon lange dabei war, die auch so ein bisschen mich immer, ne, so gechallenged hat, gesagt, ja, na, du kannst doch nur oberflächlich und so weiter. Ne? Und damals war das schon auch eine Zeit, wo ich glaube, noch üblicher war, dass der Chef der beste Experte war oder der beste Experte oft zur Führungskraft wurde. Ne? Es war also nicht so üblich, dass jemand, der von der Materie nicht der Experte war, jetzt plötzlich der Vorgesetzte wurde. Ne? Und ich habe versucht, von Anfang an immer zu sagen, hey, ich bin gar nicht da. Du hast recht, du kannst das viel besser als ich und du bist da viel tiefer drin. Und ich will auch gar nicht so tief und das alles verstehen, kann das auch nicht. Ich habe eine andere Aufgabe und ich bringe hoffentlich andere Qualitäten mit. Und dann hatten wir irgendwann so eine Situation, wo wir hatten damals einen Bereichsleiter, der aus Italien kam, der hat also Deutsch verstanden, aber die Management-Meetings waren in Englisch. Und dann, sie war, wie gesagt, schon Senior-Projektleiterin, ein großes Projekt gemacht. Dann hat er gesagt, er möchte, dass dieses Projekt dort vorgestellt wird, weil es eben ein wichtiges Projekt war. Ne? Sie Panik, weil Englisch und viele Leute und PowerPoint und so weiter. Ich dafür keine Ahnung von der Tiefe der Materie, die aber eventuell nötig war. Ne? Und das war dann auch so ein zweiter Moment, wo wir dann so eine Win-Win sozusagen uns gefunden haben, zu merken, hey, ne, ich übernehme die Präsentation, ich erarbeite die mit dir, ich werde viele dumme Fragen stellen, damit ich die zumindest beantworten kann. Ich mache das auch auf Englisch, habe ich kein Problem mit. Aber du sitzt bitte mit hinten in dem Meetingraum und wenn dann eine Detailfrage kommt, die ich nicht beantworten kann, werde ich halt auch sagen, dass ich die nicht beantworten kann. Und dann kannst du selber entscheiden, ob du die auf Deutsch oder Englisch beantworten willst. Ne? So, und ich glaube, das waren so 2 Schlüsselelemente in meiner ersten Führungserfahrung, ne, wo ich gemerkt habe, wenn man es gut hinkriegt, ne, aufeinander irgendwie zu hören, auch zu merken, wer hat so wie seine Stärken, seine Schwächen, seine Ängste, ne, wer ist wie. Ich glaube auch, bin totaler Verfechte oder bin total überzeugt von Diversität aus allen möglichen Richtungen, ne? Weil ich glaube, es ist manchmal anstrengender, wenn da, ne, der junge Chef kommt, der vielleicht nicht die Details kann, aber ich glaube, im Ergebnis ist es, der Weg dahin ist vielleicht ein bisschen anstrengender, aber das Ergebnis ist fast immer besser, ne? Und ich glaube, das waren so 2 Elemente, die mich total motiviert haben, zu sehen, was dann auch entstehen kann, ne? Und was man wirklich aufbauen kann, was man gemeinsam in Anführungsstrichen rauskitzeln kann an auch dann Kreativität, an Ergebnissen. Also nicht nur ich als Chef rauskitzeln aus dem Team, sondern im Verbund, ne? Weil auch ich habe aus diesen Momenten und so weiter super viel gelernt, ne?
Ja, wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich so das Gefühl, dass also es ist ja nicht sofort da, die Akzeptanz, die Anerkennung, gerade als Junger nicht, ne? Das ist tatsächlich auch ein Thema, was ich häufig im Coaching habe. Ich bin junge Führungskraft, um mich rum sind alle älter oder auch gerne umgekehrt mittlerweile. Ich bin jetzt hier der alte Hase und um mich rum sind alle viel jünger.
Stimmt.
Ja, taucht zunehmend auch auf, genau. Was macht das da aus? Das ist ja ein Prozess von, geht es darum, sich da was zu verdienen oder wie würdest du das einschätzen?
Verdienen, ja, vielleicht. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich, ist es ganz, ganz menschlich und ganz natürlich. Ne? Da kommt jemand, der ist vielleicht noch ein unbeschriebenes Blatt. Ich glaube, jeder hat, ne, sehr, Vorurteile können zu einem gewissen Maßen, sind die ja auch gut, um unsere Realität zu vereinfachen. Ne? So, und dann kommt halt der Junge oder da kommt irgendwie die ältere Expertin oder der, keine Ahnung. Ne? Und ich glaube, wichtig ist Offenheit von beiden Seiten jetzt mal im Grundsatz. Ne? Also ich habe auch schon eine Situation erlebt, das war, dann bin ich dann irgendwann Abteilungsleiter geworden, war auch dann nicht in Düsseldorf, da wurde ich auch sehr, ja, also der Empfang in dem Job, was ich gerade meiner ersten Führungserfahrung, das war trotzdem positiv, ne? Und das war verhalten und ein bisschen kritisch, aber positiv mir gegenüber. Ne? In dem Job habe ich auch durchaus, als ich da meinen Antritt in Anführungsstrichen hatte, bin ich auch jetzt eher unfreundlich von ein, zwei Personen, ne? So nach dem Motto, so, ich habe die das Vertrauen in Führungskräfte sowieso schon verloren und du kommst hier aus der Zentrale, ne? Du bist eh nur da, um, keine Ahnung, uns zu kontrollieren oder sowas, ne? Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, Offenheit auf beiden Seiten zu versuchen zu kreieren, um die Chance zu geben, dass, ich glaube, du hast es gerade verdient genannt, aber die Chance zu öffnen, sich kennenzulernen, ne? Und dann zu schauen, ob oder ob man nicht oder wie man zusammenkommt. Und ich glaube, dafür ist es halt wichtig, dass man da offen reingeht. Und ich habe halt immer versucht, ich habe erst gar nicht versucht zu sagen, ich bin jetzt hier der Chef, ich weiß alles besser und ab morgen macht ihr es genauso wie ich, ne? Sondern ich habe erst mal versucht, rauszufinden, ne? Wie tickt das Team, wie ticken Einzelne, ne? Was fordern die auch von mir, was brauchen die von mir? Und natürlich gehört so eine Führungsaufgabe auch dazu, wenn man mit Sachen grundsätzlich nicht einverstanden ist oder irgendwann auch merkt, dass Sachen kontraproduktiv sind, die zu ändern. Ne? Aber erstmal in der Anfangsphase diese Offenheit, ne, mehr, vielleicht auch mehr zuzuhören, auch die Rahmenbedingungen, ne? Man ist ja oft als Führungskraft auch in so einem Sandwich, ne? Man hat sein Team oder vielleicht auch Führungskräfte auf Ebenen drunter, ne? Dann hat man seinen eigenen Chef, dann hat man irgendwie so eine Dynamik, die schon da ist, vielleicht auch, wenn man reinkommt, ne? So, und da einfach am Anfang, glaube ich, die Antennen erstmal zu spitzen und auch trotzdem offen zu sein, auch wenn man vielleicht schon Sachen davor gehört hat, vorgewarnt wurde vor irgendjemandem oder irgendwas, ne? Offen reinzugehen, sich sein eigenes Bild zu machen und dann einen gemeinsamen Weg zu erarbeiten, wo man, glaube ich, als Führungskraft zwar immer ein bisschen im Driver Seat ist, aber ich glaube, dass das selten was bringt, also ich glaube nicht, dass es da ein Schema F gibt, ne, wo man sagen kann, so, und jetzt komme ich und ich mache das. Inhaltlich vielleicht ja, ne? Also ich glaube, da gibt es sicherlich erfolgsversprechende Themen, aber wenn man ein Team mitnehmen möchte, wenn man ein Team entwickeln möchte, dahin, dass es möglichst performant ist, dann glaube ich, führt da kein Weg dran vorbei. Sich auch, wie du sagst, vielleicht dann doch zumindest Respekt oder Anerkennung oder ja, doch zu verdienen, ne? Dass man da ernst genommen wird. Oder es ist ja auch Respekt, dass sich die Mitarbeiter dann vielleicht öffnen, ne? Man weiß ja auch nicht, was Kolleginnen und Kollegen vor einem schon erlebt haben, ne? Und vielleicht, das war zum Beispiel in der Rolle so offensichtlich, haben die davor schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Und keine Ahnung, ob die mich dann alle am Ende, als ich wieder gegangen bin, den nächsten Job gut fanden, ne? Aber ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, ne, dann, dass wir auch trotz anderer Erfahrungen der Vergangenheit gut, vernünftig miteinander umgegangen sind und auch viele Sachen nach vorne gebracht haben, ne?
Jetzt ist seitdem so ein paar Jahre vergangen. Du hast ein paar Level zurückgelegt. Wo bist du jetzt? Wie viel Mitarbeiter bist du? Mitarbeitende, sagt man jetzt inzwischen. Ne, auch mal aufpassen, das korrekt zu sagen. Ich übe noch. Wie viele Mitarbeitende sind jetzt so in deinem Verantwortungsbereich? Und ja, wo bist du jetzt?
Ja, ich bin jetzt Zeit verrennt immer, ne, seit, ich glaube, fast 5 Jahren auf einer Bereichsleiterposition bei uns. und habe mit, ich glaube, so 230, 240 Kolleginnen und Kollegen damals angefangen, habe jetzt 6 Abteilungen bei mir im Bereich, ne? Die sind zum Teil hier in Düsseldorf in der Zentrale, aber ich habe auch ganz viele, die deutschlandweit verteilt sind, was dann auch wieder eine ganz neue Herausforderung für mich war, ne? A, in so einer Abteilungsleitung, ne, da kennt man seine Schäfchen, ne, das sind irgendwie zwischen vielleicht 10 und 20 Leute, ne, die sieht man dann damals auch noch jeden Tag im Büro, ne, dann bei 230, ich glaube inzwischen nach den Jahren kenne ich tatsächlich auch jeden oder würde auch jeden, der kenne auch jeden, ne, aber das ist natürlich auch nochmal was anderes, wo man dann auch abstrahieren muss so ein bisschen oder auch für sich selber sich nochmal kalibrieren muss, ne, was ist denn jetzt mein Anspruch, muss der sein, dass ich hier jeden kenne oder auch dieses Führen von Führungskräften, ne, kommt dann natürlich auch nochmal anders, ja, hat eine andere Bedeutung dann, ne?
Ja, wenn du mal zurückschaust, das sind ja viele sogenannte Transitions drin gewesen, viele Übergänge, also immer so der Schritt von einem zum nächsten. Was würdest du rückblickend sagen, war für dich vielleicht auch ein Erfolgsrezept, gerade diese Transitions zu gehen? Und was hat dir vielleicht auch so ein bisschen Mut gemacht, dass das immer wieder funktionieren kann? Gibt es da so einen Tipp oder ein Geheimrezept für jemanden, der vielleicht genauso einen Weg gehen will, wie du den gegangen bist?
Ich glaube, Geheimrezept ist schwierig, ne? Aber also das, was ich gerade gesagt habe, also vielleicht zwei Sachen. Das eine ist ein bisschen das, was ich gerade schon ein bisschen ausgeführt habe, ne? Ich glaube, erstmal mit einer Offenheit, mit einer gesunden, positiven Neugierde reinzugehen, auch das zu signalisieren, ne? Erstmal vielleicht auch ein bisschen mehr zuzuhören als direkt rein zu, in Anführungsstrichen, regieren, ne? Ich glaube, das ist immer ein Balanceakt, weil man, also zumindest wenn man jetzt, und auch wenn man jetzt zum Beispiel die Firma wechselt, ne? Man hat ja irgendwie von demjenigen oder derjenigen, die einen eingestellt hat, hat schon eine gewisse Vorsicht bekommen, ne? Hat gesagt, so deine Hauptaufgabe wird das sein, ne? Und das Team ist gut, schwierig oder was auch immer, ne? Aber da trotzdem so mit dieser Offenheit reinzugehen und sich eine gewisse Zeit zumindest zu nehmen, ne? Da eine Balance zu halten, ne? Und sich sein eigenes Bild zu machen und vielleicht auch zu überlegen. Und dann mit der Zeit hat man natürlich einen größeren Erfahrungsschatz, was es vielleicht für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, ne, oder wo man vielleicht auch mal Hilfe braucht, ne. Also ich hatte auch diesen einen Job, von dem ich dir gerade erzählt habe, das war in München. Bevor ich da gegangen bin, hatte ich in einem Subteam auch eine sehr schwierige Teamkonstellation, wo ich gemerkt habe, das möchte ich mit einer externen Hilfe von einem Coach zum Beispiel bewegen, weil ich da als Führungskraft, die eben mittendrin ist, vielleicht auch hinderlich bin, ne. Also und da so ein bisschen, ne, auch aus der Erfahrung dann irgendwann zu merken, was gibt es auch für Möglichkeiten. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist, ich habe, und das ist mir auch natürlich nicht immer gelungen, aber ich habe versucht immer, das hängt aber auch wahrscheinlich damit zusammen, dass ich versuche, so relativ oft auch mal zu reflektieren für mich, ne? Was für mich wichtig ist, ich habe immer versucht, meine Entscheidungen in Position zu gehen, auch davon abhängig zu machen, was die inhaltlichen Themen sind, ne? Also, dass ich die Aufgabe spannend finde, dass ich da mich identifizieren kann, dass ich mich damit auch in Anführungsstrichen, ja, ne, auch motivieren kann, ne? Dass das jetzt nichts ist, wo ich von Anfang an eigentlich keinen Bock drauf habe, ne? Und auch so gut es geht, ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist das für ein Umfeld, in das ich komme, ne? Ist das eine Chefin, ist das ein Chef, die ich schon kenne, wo ich das Gefühl habe, dass wir gewisse Werte oder eine Führungsphilosophie irgendwie teilen oder nicht, ne? Und zumindest in den Schritten oder in den Veränderungen, in denen ich die Möglichkeit hatte, das zu tun, ne? So, und natürlich geht es nicht immer. Jetzt habe ich auch vor einem Dreivierteljahr eine neue Chefin bekommen. Die hat nicht ich ausgesucht, ne? Dann ist das so und dann findet man auch einen guten Weg, aber das waren vielleicht so zwei Sachen, die für mich zumindest geholfen haben. Und Mut waren auch viel von dem, was ich vorher erzählt habe, so solche Momente, ne, wo man dann merkt, man bekommt positive Rückmeldungen, man merkt auch, das Team wächst zusammen oder wenn es turbulenter wird, wie du auch vorher gesagt hast, man hat gemeinsam Probleme auch mal gelöst, ne, oder angesprochen und hat auch mal so einen Sturm gemeinsam durchgemacht und oder umschifft, ne, Und ich glaube, das ist das so ein bisschen, diesen Drang nach vorne habe ich immer, ne, was zu entwickeln, was umzusetzen zu können. Und das kann sowohl fachlich, inhaltlich sein, aber auch irgendwie aus dem Teamgedanken. Und wenn du mich jetzt heute fragen würdest, was mir am schwersten fallen würde, aus dem Job rauszugehen und woanders hinzuwechseln, würde ich, glaube ich, sogar sagen, dass es das Team und die Teams sind. Ne? Die Inhalte finde ich, spannende Inhalte finde ich woanders auch wieder. Ne? Aber man ist ja dann auch stolz drauf, was man sich gemeinsam aufgebaut hat, ne? Was man für eine Reise gemacht hat. Und ich glaube, inzwischen wäre das, also im aktuellen Job, wäre das, was mir am schwersten fallen würde. Ne?
New Leadership thematisiert ja genau das, ne? So den Menschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist letztendlich bei Kennzahlen, Zielerreichung so, dass das fast schon zweitrangig ist. Und ich weiß noch, als ich in den 90ern arbeitsmäßig sozialisiert wurde, da war alles, was mit Gefühlen zu tun hatte, pfui. Also total unprofessionell. Ich weiß, ich bin damals, ich habe da wirklich mal einen richtigen, kassiert dafür, dass ich also mal emotional geworden bin. Und es gibt auch immer wieder die Empfehlung, gerade im Coaching ist es tatsächlich durchaus ein Thema, zu schauen, Person und Rolle voneinander ein Stück weit zu trennen, also nicht auch alles so ganz persönlich zu nehmen. Wie viel Herzblut braucht's für sowas und wo ist es auch mal gut, ein bisschen Distanz einzugehen oder eine innere Distanz auch zu schaffen? Wie machst du das?
Also ich bin überzeugt davon, dass du das eine vom anderen nicht trennen kannst, aber gleichzeitig bin ich auch davon überzeugt, dass du die richtige Balance brauchst, genau wie du gerade gesagt hast. Also ich glaube, das Emotionale oder das Persönliche komplett vom Job zu trennen, das funktioniert einfach nicht, weil wir sind auch im Job Menschen, die zusammenarbeiten und auch im Job alleine aus der Zusammenarbeit können Emotionen im oder werden immer Emotionen passieren. Und ich glaube, das zu ignorieren ist falsch, ne, und ist auch nicht effizient und wird auch nicht dazu führen, irgendwie jetzt zu guten Ergebnissen zu kommen, ne, und also ich glaube, das ist allein ein Stück weit immanent, ne, weil wir alle Menschen sind, die zusammenarbeiten und mal versteht man sich mit dem einen besser als mit dem anderen und mal ist man gut drauf, klar, und ich glaube, wie viel Emotionen von außerhalb des Jobs man mit in den Job bringt, wie sehr man sich auch öffnen will oder kann, glaube ich, muss auch oder finde ich, sollte auch ein Stück weit individuell sein. Ja, ich glaube, ich kenne Kollegen, die haben 80% Freundeskreis gleich Kollegenkreis. Ich persönlich habe einen Freundeskreis, der sich eventuell ergeben hat, auch aus Kollegen, aber 80% eher nicht Kollegen. Ich habe auch zwei Handys. Ich möchte im Urlaub oder am Feierabend oder am Wochenende zumindest die Chance haben, auch nur auf mein privates Handy gucken zu können. Für mich ist wichtig, ich meine, das ist auch ein bisschen so ein Buzzword, ne? Aber ich glaube, am Ende trifft es das gut. Und in der Schulung vor 3-4 Wochen wurde wieder gesagt, dass Google eine Untersuchung gemacht hat, dass das Wichtigste für effiziente Teams emotionale und psychologische Sicherheit ist. Ne? Und ich glaube, das trifft es ganz gut, ne? Dass man den Rahmen schafft, dass man im Job möglichst der oder die sein kann, der man ist, möglichst wenig verstecken muss oder das Gefühl hat, jemand anderes sein zu müssen oder verstecken zu müssen und gleichzeitig aber auch jetzt nicht gezwungen zu sein, dass ich jetzt irgendwie jederzeit sagen muss, was gerade mich beschäftigt oder so, ne? Aber also ich hatte auch schon, auch als Führungskraft, aber auch persönlich, ne, Situationen, da kannst du es, glaube ich, gar nicht auf dem Job auch verheimlichen, in Anführungsstrichen, dass du gerade emotional nicht stabil bist, ne? Wenn Leute Informationen über eine schwere Krankheit bekommen oder als beispielsweise vor einigen Jahren mein Vater sehr unerwartet gestorben ist, ne? Da finde ich es total wichtig und ist es für mich auch ein super Stabilitätsanker gewesen, dass ich wusste, ich kann sofort zu meiner Chefin hingehen und sagen, du, es ist jetzt gerade so und so und das hätte jetzt auch kein so extremes Thema sein müssen. Und ich weiß, dass das auch im Zweifelsfall im geschlossenen Raum bleibt. Ich weiß, dass das aber ernst genommen wird und ich weiß, dass die Antwort nicht sein wird, ist mir egal. Du stellst dein Ergebnis hin, ne? Und diese Balance, glaube ich, ist das Wichtige, ne? Und gleichzeitig aber auch nicht das Gefühl zu haben, ich muss mich überall nackt machen, weil das eine in das andere übergeht, ne? Und es gibt Leute, die das brauchen oder mögen, ne? Dass das eine sehr große Überschneidung hat, ne? Aber ich glaube, wie du sagst, früher hat man erwartet, dass das getrennt zu sein hat, ne? Und das hat in
Das war
vielerlei
professionell,
Hinsicht
ja.
dazu geführt, ne, dass man dann eben nicht aussprechen konnte, was man eigentlich gedacht hat, ne? Und das heißt ja trotzdem nicht, dass man immer jetzt, ne, keine Ahnung, vielleicht auch so ein Beispiel mit Teilzeit oder, ne, sage ich jetzt jemandem, dass ich schwanger bin oder was auch immer, ne? Das heißt ja nicht, dass jeder Wunsch erfüllt wird, nur weil man ihn aussprechen kann. Oder manchmal gibt es Zwänge oder Rahmenbedingungen. Aber dann habe ich zumindest die Gelegenheit, drüber zu sprechen, ne? Oder habe die Gelegenheit zu sagen, hey, ich habe jetzt eine Pflegesituation, ich kann gerade nicht so, und können wir gemeinsam einen Weg finden, ne? Wie wir, ne? Kann ich flexibel arbeiten, kann ich meine Stunden reduzieren, können wir irgendwie gucken, dass das Team vielleicht auch Bescheid weiß oder nicht Bescheid weiß, ne? Ich glaube, wenn du in dieser alten Denke, die du gerade auch gesagt hast, wo du vielleicht auch ein Stück weit dann damals eingestiegen bist, wenn man das nicht hätte erzählen dürfen, ne, dann geht die Leistung ja trotzdem runter, ne, und der Effekt ist trotzdem das gleiche, aber wahrscheinlich kommt das dann erst an die Oberfläche, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist, ne, und ich glaube, das bietet einfach eine große Chance auch für beide Seiten effizienter zu sein und ehrlich gesagt auch miteinander zu sein, ne?
Auf alle Fälle. Was bringt dich so richtig auf die Palme? Und wenn das passiert, wie gehst du damit um? Regulierst du dich da irgendwie?
Das ist auf jeden Fall ein Entwicklungsfeld auch für mich, ne? Und auch was du vorher am Anfang gesagt hast, ne? Wie managst du dann deine Energie oder deine Work-Life, ne? Ich war vor 3, 4 Wochen in einer Schulung, die wirklich auch ganz cool war. Also ich glaube, es gibt so Trigger, ne? So, das können Personen sein, das können Sachen sein. Also bei mir ist es zum Beispiel in der Tat, wenn ich so Ungerechtigkeiten sehe, ne, da rühmt sich jemand mit dem Erfolg von jemand anderem, ne, oder dahinter geht jetzt irgendjemandem um selber Lorbeeren einzuführen, oder geht einfach nicht so mit jemandem um, wie es vernünftig wäre, oder es geht nur um Politik und nur nicht um die Sache, ne, und das sind so beispielsweise Sachen, die mich durchaus triggern, weil ich glaube ich irgendwo, keine Ahnung, woher der kommt, so ein Fairness-Trigger bei mir habe. Und ich glaube, da ist, ne, ohne Politik geht es im Konzern natürlich nicht. Wenn ich nicht auch auf dem politischen, wie sagt man, Metier auch mich bewegen könnte, dann wäre ich auch nicht Bereichsleiter in einem Konzern geworden, ne? Aber man kann das eine immer so oder so machen. Und ich habe meinen Weg, den ich für authentisch für mich, für den richtigen halte. Aber ich merke schon, dass ich dann manche Sachen auch nicht gut schaffe, dann nicht abends mehr, ne, also abzugeben, wenn ich aus dem Büro komme oder aus dem Homeoffice dann den Laptop zumache und mich auf die Couch setze oder so. Und was ich ganz spannend fand, ich muss noch mal gucken, was das Konzept ist. Ich glaube, wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass man gerade in so einem Trigger ist. Im Idealfall vielleicht auch ein bisschen mehr nachzuforschen, woher der Trigger eigentlich kommt, ne? Und vielleicht auch mal da ein bisschen an die Wurzeln zu gehen. Das habe ich ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht so sehr gemacht. Und es gibt bestimmt auch noch andere Trigger bei mir. Aber ich glaube, sich bewusst zu sein, dass man gerade in so einer Situation ist, in der man dann auch dazu tendiert, keine Ahnung, entweder zuzumachen, sich einzuigeln. Andere werden dadurch dann erst laut und irgendwie aggressiv oder sowas, ne? Dass man da sozusagen nicht in der besten Situation ist, auch effizient zu sein einfach, ne? Und Und auch sich bewusst zu sein, dass das gerade eine Wahrheit und ein Blickwinkel ist und der sich eben aus meiner Wahrheit in einem Trigger manifestiert, ne? Dass es aber eventuell sein kann, dass das der Person gar nicht bewusst war, ne? Oder die das auch gar nicht so gemeint hat. Oder keine Ahnung was, ne? Also dass meine Wahrheit nicht unbedingt die objektive Wahrheit sein muss, ne? Und dieses Modell, muss mal gucken, wie das genau hieß. Ich weiß nicht, ob du Shownotes machst in dem Podcast, können wir vielleicht sonst noch mal reinschreiben. Ne? Das zeigt dann eben so ein paar Schritte, wie man damit umgehen kann. Ne? Wenn man in die Realisation geht, dann merkt, okay, nimm dich jetzt mal raus, bewerte das vielleicht noch mal aus dieser Perspektive und dann gibt es vielleicht auch einen objektiven Kern, ne? Und vielleicht kannst du den mit einem gewissen Abstand dann anders umgehen. Und es ist total lustig, das Programm geht hier durchs ganze Unternehmen. Und ich hatte jetzt schon mit drei, vier anderen Führungskräften, momentan ist es nur für Führungskräfte, ne? Dass wir aus Meetings rausgegangen sind oder im Aufzug getroffen haben. Ich sage, na, war es auch gerade in deiner Box, ne? Also, ne, wenn das ist so, wenn dieser
Schön
Triggermoment
getriggert.
kommt, dann ist man in so einer Box, ne, in der man nicht seine ganzen Ressourcen nutzen kann, ne? Und sagt, ja, nächste Schulung brauche ich jetzt noch, wie komme ich aus multiplen Boxen raus? Nein, aber also ich glaube, das ist ganz normal, ne? Und ich glaube, Bewusstsein darüber, ne, dass man dann selber auch irgendwie jetzt halt nicht, ja, nicht rational vielleicht handelt, weil man eben in so einem Moment ist. Ich glaube, das ist zumindest immer der erste wichtige Schritt. Schwierig ist, wenn man das gar nicht reflektiert bekommt. Und dann liegt es dran, daran zu arbeiten, das auch für sich umgesetzt zu bekommen, weil das sind, glaube ich, schon die Sachen, die einem dann auch Energie rauben. Ne? Und ich glaube, es gibt, also für mich
Absolut.
ist es schon so, es gibt positiven Stress, der mir Energie gibt. Und dann gibt es Sachen, die können auch manchmal ganz klein sein, aber die rauben mir so überproportional viel Energie. Ne? Und da zu versuchen, irgendwie eine Balance zu schaffen, auch mehr von dem einen zu produzieren oder sich dessen bewusst zu sein, vielleicht manchmal auch, ne? Und die anderen Sachen besser zu managen, ist, glaube ich, wichtig.
Ja. Ich glaube, was wir hier rausziehen können für potenzielle Zuhörer, ist das Thema Selbstreflexion, also eine mitkriegen, bei sich selbst mitkriegen. Okay, ich bin gerade, du hast es genannt, in der Box, also ich hänge gerade in so einer Wolke drin, in irgendeiner Form, und eben dann auch zu gucken, wie kann ich es denn anders machen? Ich meine, da sind wir mitten in Coaching-Themen. Gut, dass du die Shownotes ansprichst. Ich werde in die Shownotes tatsächlich den Link zu einer alten Folge von mir hängen, wo genau sowas behandelt wird.
Sehr gut.
Naja gut, und die Trigger sind letztendlich, also das an der Stelle vielleicht einfach, also ich sag mal so, wenn du merkst, es geht dir etwas unter die Haut, dann kannst du davon ausgehen, dass es dir wichtig ist. Und dann lohnt es sich, tiefer zu gucken. Und oft passiert ja wirklich dieses innere Storytelling dann dabei, dass ich mir schon eine Geschichte bastele.
Ja, genau, dieses
Warum
Storytelling war
denn
der zweite
so?
Schritt, genau.
Genau, also ich glaube, das ist, wenn ich so in meinen Coachings mit Führungskräften so ein Thema gerne mehr platzieren würde, dann ist das das innere Storytelling und Bewertung möglichst mehr nach hinten zu stellen, weil ich glaube, wir basteln uns ganz viele Geschichten immer zurecht darüber, wie die Welt ist und ob sie dann wirklich so ist.
Ja,
Steht ja dann auf einem anderen Blatt, ne?
definitiv.
Ja. Lass uns mal ein bisschen ins Thema Life Balance, Energiehaushalt einsteigen. So eine Stelle, wie du die hast, ist ja nicht ganz ohne. Das ist Führung nach oben, Führung nach unten. Du hast Politik erwähnt. Visibilität, könnten wir gleich auch noch mal kurz drauf eingehen, spielt ja auch eine gewisse Rolle. Es sind ja ganz viele Herdplatten, die du da irgendwie schon im Job auf, ne, auf Temperatur halten musst in irgendeiner Form. Und dann kommt ja das Privatleben noch dazu. Und wenn es menschlich ist und wir Menschen uns mal als natürliche Wesen akzeptieren und sagen, okay, wir brauchen noch Schlaf, wir brauchen noch Pausen. Wie gelingt dir das, Pascal?
Gute Frage. Also ich muss auch sagen, ne, das gelingt mir auch mal besser, mal schlechter. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz normal, dass es da immer so Phasen gibt. Ich glaube, was das angeht, ist einiges von dem, was ich gerade erzählt habe, vielleicht auch kontraproduktiv, ne? Weil wenn man so ein bisschen, wobei ich auch gar nicht weiß, ob das überhaupt möglich ist, ne, oder ob das dann auch irgendwie nur eine Wahrnehmung ist. Aber wenn man versucht, den Job mehr oder weniger nur als Maschine in Anführungsstrichen zu sehen, ne? Ich gehe da rein, ich Gemüte hier rum, mir ist halt alles egal, ne? Auch die Emotionen und so weiter. Es gehört halt dazu, wenn man vorankommen will und dann wieder rausgeht, dann ist das vielleicht einfacher, ne? Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob auch den Führungskräften, die vorgeben, so zu sein, ob das, ne, vielleicht auch ein Stück weit Fassade ist, ne? Aber ich glaube, es gibt immer Phasen und wie du auch gerade gesagt hast, es gibt unterschiedliche Trigger und unterschiedliche wahrscheinlich förderliche und weniger förderliche Themen. Ich komme, glaube ich, jetzt schon wieder ein bisschen zurück auf das, was ich vorher erzählt habe. Ich glaube, ich habe das, manches davon habe ich intuitiv irgendwie gemacht, ne? Indem ich über den Lauf der Zeit zum Beispiel halt gemerkt habe, für mich ist es beispielsweise wichtig, dass ich die Themen spannend finde, dass ich mich mit Themen identifizieren kann oder Herausforderungen, ne, dass ich auch so ein Stück weit, ich weiß nicht, ob du da auch noch drauf eingehen willst, auf so einen gewissen Purpose oder so ein Why, ne, was ist eigentlich unsere Rolle, was ist unsere Aufgabe als Team, als Bereich, als Abteilung, ne, was ist, ne, was bewegen wir eigentlich damit? Ich glaube, das ist für mich ein Thema, wo ich zumindest, wie gesagt, wahrscheinlich eher unbewusst und intuitiv, ne, schon immer versucht habe, in Entscheidungen da einen gewissen Fokus drauf zu legen, weil ich merke, wenn ich halt was mache, was mir überhaupt nicht Spaß macht und mich auch nicht interessiert, dann ist A, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es gut mache, geringer und B, brauche ich dafür mehr Energie, weil wahrscheinlich weniger intrinsische Motivation rauskommen, ne? Und das andere ist das Umfeld. Das ist schwieriger, ne, weil, und wie du gesagt hast, je nachdem, in welcher Rolle man ist, wird das multidimensionaler und man wird nie jetzt irgendwie das Umfeld finden, dass man sich jetzt ganz optimal zusammenbacken würde in einer heilen Welt. Aber auch da schon zu schauen, wenn ich weiß, dass das nicht funktionieren könnte, sei es auf einer persönlichen oder weil jemand irgendwie einen ganz anderen Sicht auf Dinge hat oder auch da zu versuchen, wenn es geht, schon im Vorhinein irgendwie bei Entscheidungen das mit zu reflektieren. Oder jetzt beispielsweise, ne, dann kommt ein Chef neu, da hast du gar keinen Einfluss drauf, oder ein Kollege geht und ein neuer Kollege kommt, ne, dann solche Dinge auch, wo es geht, zu artikulieren, ne, und auch anzusprechen und auch drüber zu sprechen und zu versuchen, sich auch einen Rahmen so zu machen, ne, dass man. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, ich weiß, dass Politik und politisches Verhalten manchmal nötig ist. Ich bin aber zum Beispiel der Überzeugung, das muss nicht immer auf Kosten anderer sein, ne? Also ich kann auch politisch agieren und kann trotzdem zum Beispiel auch meinen Kollegen sagen, hey, ne, ich werde und ich muss morgen, ne, in irgendeinem, was weiß ich, Stierco oder so, auch euch mal anzählen oder muss diesen Punkt auf die Bühne bringen, ne? Ich warne dich hier heute schon mal A vor, ne, weil und sowas basiert aber auf gegenseitigem Vertrauen, ne? Und dann ist es schon doch noch mal ein bisschen so, dass man dann vielleicht auch das Persönliche und das Fachliche klarer voneinander trennen kann oder man auch drüber sprechen kann, ne? Das bedingt aber, dass da ein gewisses Vertrauen ist, wenn ich weiß, also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der ist ganz anders als ich, ne? Und der ist auch der wird auch mal lauter oder hat irgendwie, hat es total auf der Zunge und ich bin vielleicht auch jemand, der je nach Kontext schon auch noch mal überlegt, sage ich das jetzt, sage ich das jetzt nicht, ist das der richtige Rahmen? Ja, und so vom Naturell fällt mir das schwerer, mit ihm zu interagieren als mit anderen, die ähnlicher sind. Aber wir beide schätzen uns sehr, weil wir beispielsweise wissen, wir sind beide Typen, wir sprechen drüber, wenn uns was missfällt. Und das ist mir zum Beispiel viel lieber, als wenn dann ich weiß, vorne rum ist immer alles ganz nett und der Ton ist immer irgendwie gleich und auf Best Friends. Ne? Ich weiß aber, dass derjenige mit dem Messer im Rücken eigentlich nur darauf wartet, dass ich irgendeinen Fehler mache, damit er mir einen reindrücken kann. Ne? Und ja, also so versuche ich, so gut ich kann, mein Umfeld natürlich zu lesen und auch, ich glaube auch ein Stück weit zu zeigen, wie man selber tickt, damit die anderen das wissen. Also wir haben auch, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Team das war, ich glaube, das war auch ein Führungskräfteteam, da Teambuilding, da haben wir Bedienungsanleitungen sozusagen für uns geschrieben,
Ein
die wir uns dann
Klassiker.
auch gegenseitig geteilt haben, ne? Wo wir gesagt haben, hey,
Ja.
und wenn du mit mir gut auskommen willst, dann mach das nicht, weil das triggert mich, ne? Oder Nachteule und deine Anfangsfrage, ne? Vielleicht spreche ich mich nicht morgens um 7 an, ne? Sondern eher, oder keine Ahnung was, ne? Auch da, und das ist vielleicht auch wieder zurückkommt auf dieses alte Führungsverständnis oder modern, ich weiß nicht, ob modern das Richtige ist, ne? Aber wenn man sich in der Vergangenheit halt gar nicht auch als Person, als Persönlichkeit, auch mit Stärken, Schwächen, auch mal mit Verletzlichkeiten und so weiter zeigen durfte und konnte, weil das als Schwäche galt, ne, dann glaube ich schon, dass es schwieriger ist, dann miteinander dieses Vertrauen aufzubauen. Ne? Es hat
Ja.
anders funktioniert und ich glaube, das hat ja auch funktioniert und hat immer alles seine Vor- und Nachteile, aber das ist sowas, wo ich sagen würde, das hilft mir, nicht zu oft in Fallen zu laufen, die dann für mich extrem Energie saugend sind, ne? Und die anderen Sachen, ne? Sport, ich habe auch schon mal Meditation probiert und so weiter. Das ist auch was, wo ich am Ende glaube ich Selbstdisziplin, ne? Und da bin ich auch mal gut und mal schlecht drin. Moment, diese Woche bin ich, oder die letzten 2 Wochen bin ich gefühlt 70% der Zeit mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. Da bin ich stolz auf mich und merke dann auch, dass es mir gut tut. Aber ich habe auch Phasen, ne, wo ich dann merke, boah, mein Leben besteht gerade eigentlich aus Arbeiten und den Rest irgendwie über die Bühne kriegen. Dann habe ich mir die Wochenenden vielleicht auch noch voll organisiert mit schönen Sachen, ne? Aber ich komme eigentlich gar nicht zum Durchschnaufen. In die Phasen laufe ich dann auch immer mal wieder rein, ne? Ich glaube, keine Ahnung, da bin ich dann vielleicht auch nicht der beste Ratgeber hier.
Naja, ich habe letztlich noch mal gelesen, vertiefe mich da gerade noch mal ein bisschen rein in dieses Thema buddhistische Konzepte für die Arbeitswelt und so, dass es viel wichtiger sein könnte, mehr auf den Weg zu achten als auf die Zielorientierung, ne? Also wir sind ja sehr darauf getrimmt, im Business zu gucken, wo stehe ich gerade, Standortbestimmung, okay, wo ist das Ziel, wo will ich hin, Meilensteinplan und zack, so, dann bin ich da. Also dieses linear-logische Denken, was ja jedem eigentlich, der irgendwie gerade im Business ist, ganz, ganz geläufig ist. Und davon eben ein Stück weit wegzugehen und eben nicht auf Zeit sich und andere zu managen, sondern über die Zeit hinaus, ne? Und zu gucken, okay, was ist denn auf dem Weg unterwegs so möglich und wie gestaltet sich das eigentlich? Und das finde
Ich
ich
hatte
ganz spannend, gerade das nochmal ein bisschen mehr zu explorieren, einfach auch.
Total. Also ich hab auch dieses Jahr war das, glaube ich, sogar so ein bisschen so ein Erlebnis gehabt. Ich glaube, auf der einen Seite finde ich es total wichtig, sich auch nicht zu ernst zu nehmen, ne? Auf der anderen Seite war ich in Asien in der Tat auch im Urlaub. Ich muss jetzt vielleicht auch nicht Asien gewesen sein, aber A habe ich gemerkt, so die ersten 2 Tage, ne, in Bangkok, wie du sagst, ne? Hotelzimmer, da lag ein Block. Dann habe ich mir eine Liste gemacht. Wir haben 4 Tage. Es gibt die Sachen, die wir angucken wollen. Und dann habe ich, ne, morgens mit, so, und am ersten Tag
To-do-Liste.
waren wir natürlich groggy, ne, mit dem Klima. Und dann haben wir auch irgendwie abends drüber gesprochen. Dachte, wir sind jetzt im Urlaub, ne? Wir sind immer noch in dem Modus, ne, aus der Arbeitswelt so. Und ich
Ja.
brauche einen Plan und ich muss irgendwie was machen. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und das andere war in der Tat auch zu sehen, gerade in solchen Ländern, wie glücklich die Menschen sind mit viel weniger als wir haben. Und ich weiß gar nicht, ob das sowas ist, was mich dann immer wieder auch kalibriert. Aber ich merke, nach solchen Urlauben habe ich 3, 4 Monate, wo ich auch, ich glaube, ich bin sogar produktiver vielleicht, ne, aber ich bin gelassener, weil ich jetzt nicht mich anders ernst nehme, aber auch mir bewusst mache, dass ich hier, es geht hier nicht um Leben und Tod. Ne?
Ja,
Und manchmal
ganz wichtig.
Nimmt man dann die Aufgabe auch zu verbissen oder zu ernst. Und das ist vielleicht dann der Nachteil dieses Drangs nach vorne und was bewegen, was gestalten zu wollen, ne? Dass man das dann vielleicht irgendwie, wenn man in seiner Bubble ist, doch auch zu wichtig nimmt. Und wenn man da eine gewisse Gelassenheit oder auch nochmal eine Einordnung in so ein Gesamtding sieht, dann vielleicht sogar in der Aufgabe besser ist, weil man es weniger will, ne? Oder weniger verbissen will. Ne? Also das fand ich
Ja.
zumindest ganz interessant für mich. Jetzt ist nicht das erste Mal, dass mir das bei so einer Art Urlaub weit weg, ne, in einem ganz anderen Kontext aufgefallen ist, wie ich da dann doch wieder anders agiere. Ne?
Ja, lässt mich tatsächlich gerade an eine alte Podcast-Folge denken. Mein Ziel ist mir im Weg. Da habe ich mal mit der Dorothea Anzinger zusammen, die ist Improvisationsschauspielerin, eine Größe der Impro-Szene, haben wir mal über diesen Zitat improvisiert, was das denn heißen könnte. Und ja, das ist ganz, ganz witzig geworden. Pascal, was glaubst du, wird in Zukunft für die Führung wichtiger werden? Was braucht eine gute Zukunft eine gute Führung in Zukunft so rum, was vielleicht aus jetziger Perspektive auch unpopulär ist? oder unpopulär sein könnte? Wo müssen wir brechen
Also ich
mit dem, was
glaube,
bisher gute Führung ausmacht?
ja, ich glaube, eine Mischung aus, ich glaube, dass dieses Why und Warum oder der Purpose, warum sollte ich diesen Job jetzt machen, warum sollte ich für dich, für diese Firma, für diese Aufgabe, für dieses Projekt arbeiten, weil ich overall schon glaube, dass auch die Generationen, die kommen, ne, und wir haben einen demografischen Wandel, wo wir auch überlegen müssen, wer macht welche Aufgaben, ne? Dann kommen vielleicht neue Aufgabenverlagerungen, neue Chancen mit KI oder wie auch immer, aber das merke ich auch, wenn ich jetzt mit den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, wir hatten im Vorgespräch über einen Kollegen hier im Haus gesprochen, der sehr stark auch hier auch Brücken zwischen Gen Z und älteren Generationen sozusagen schlägt, ne? Aber dieses mache ich etwas Sinnhaftes, mache ich etwas Sinnvolles oder wofür mache ich das? Ich glaube schon, dass das weiterhin sehr wichtig sein wird und auch auch die Rahmenbedingungen, wie ich das tun kann im Sinne von Flexibilität und so weiter. Ich glaube schon, dass das wichtiger wird. Ich glaube aber, dass das manchmal so ein bisschen verklärt wird mit, das wird jetzt alles ganz soft und wir machen alle nur noch das, was wir Lust haben, ne? Und alle für den Weltfrieden und so weiter. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Sache, die ich auch zum Beispiel mit agilem Arbeiten oder so, ne? Wo auch, ja, ne, da macht jeder so ein bisschen. Wenn man das ernst nimmt oder ernst macht, dann ist das viel, viel härter, viel verbindlicher, viel getakteter als in Anführungsstrichen die alte Arbeitswelt, ne? Und ich glaube, was wir schon auch brauchen werden, ist mehr Klarheit, ne? Mehr Fokus und mehr Fokussierung vielleicht auch und vielleicht auch mehr Intensität. Also ich glaube, ich habe jetzt keine Meinung zur Vier-Tage-Woche, ne? Aber ich glaube, gesamt oder volkswirtschaftlich gesehen mit weniger Arbeitskräften, natürlich mit technologischer Weiterentwicklung, aber wie soll das im großen Stile funktionieren? Ne? Auf der anderen Seite sehe ich auch, und ich glaube, du hattest das ja auch mal, Kolleginnen, die in Teilzeit aus der Elternzeit kommen oder so. Da gibt's viele Beispiele, die schaffen mit 4 Tagen genauso viel wie andere mit 5 Tagen. Ne? So, und ich glaube, diese Balance zu schaffen zwischen auch einem Anspruch auf mehr Freizeit, mehr Ausgleich, mehr Selbstverwirklichung, kann man sich einen Teil sicherlich aus dem Job suchen und, ne, und auch das klarer zu kommunizieren, aber kann man auch durch effizientere Gestaltung dessen, wann man dann arbeitet, vielleicht realisieren. Ne? Und das und ich glaube auch, dass jetzt schon so eine, also bei uns ist das auch eine Diskussion, kann ich immer von überall und wann ich will und mit wem ich will arbeiten? Ne? Jetzt Stichwort Corona und volle Flexibilität, Homeoffice. Ne? Ich glaube, dann gibt es viele Unternehmen, die einfach mal sagen, ah, mir gefällt das nicht, früher war das anders, früher war es besser, ihr müsst zurück ins Büro kommen. Aber ich glaube, dass für viele Jobs das tatsächlich halt auch einen Mehrwert bringt, dass man persönlich interagiert, dass eine andere Verbindlichkeit, Emotionen, die eben dazu führen, dass man auch bessere Ergebnisse am Ende bringt, da wieder eine gute Balance zu finden, die vermutlich, also ich meine, klar, es gibt Jobs wie, keine Ahnung, wenn ich ein UX-Designer bin oder ein Programmierer oder ne, eigentlich in Anführungsstrichen nur Datenbanken programmiere oder arbeite, da ist wahrscheinlich tatsächlich egaler, ob ich gerade, haben wir auch einen Dienstleister von uns, der fährt gerade mit dem Wohnmobil mit seiner Familie, ich glaube momentan durch Rumänien, ne, solange der genug Internet hat, ist das überhaupt kein Problem, dass der seinen Job vernünftig macht, ne? Aber ich glaube, es gibt eine Vielzahl an Jobs, die heute halt auch noch in irgendwie aus so einem Corona-Kontext da hängen geblieben sind, ne, wo wir jetzt nicht mehr rausgekommen sind aus dieser Geschichte und wo schon die Produktivität drunter leidet. Ne? Ich glaube, da eine gesunde Mischung jetzt zu finden, das wird schon auch nach vorne wichtig werden. Ne?
Ja, also ein bisschen mehr Freiheit fasse ich zusammen für das Individuelle, um dann auf der Basis mehr Verantwortung oder anders Verantwortung zu übernehmen.
Wollte ich gerade sagen, Freiheit kommt mit Verantwortung und ich glaube, wenn die Balance kommt, dann kann die Flexibilität auch funktionieren, ne? Ja.
Schön. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich sage ja immer bei
Sind
diesen
wir schon?
Interviews, ja, ich hätte gerne 45 Minuten. Wir sind schon laufen schon auf eine Stunde zu. Ich könnte immer weiter mit dir sprechen. Pascal, was wäre noch wichtig? Gibt's irgendwie famous last words von dir, was du gerne noch mitgeben möchtest? Was soll vielleicht auch von dir übrig bleiben, wenn du die Welt mal verlassen willst, wirst eines Tages? Was möchtest du uns noch mitgeben zum Schluss hier?
Mein erster Podcast. Ich habe noch nicht überlegt, was für welche famous last words ich one more thing oder so berühmt werden will. Nee, ich glaube, viele der Fragen und auch Führung ist sehr individuell. Ne? Die Teams sind individuell, die Rahmenbedingungen sind individuell, jede Person ist individuell. Ne? Ich glaube, dass Authentizität und eine ehrliche Motivation, ne, gemeinsam das Beste erreichen zu wollen, total wichtig sind, auch in der Führung. Ne, und für was möchte ich, das ist übrigens auch spannend, ne, auch ich hatte meine Phasen, wo ich irgendwie so mich gefragt habe, für was mache ich das alles, ne, ist es das wert, etc. Ich habe auch mal so eine A-Purpose-Coaching gemacht und eine der fiesesten Fragen war, so, wenn du jetzt heute die Info kriegst, dass du schwer erkrankt bist und nur noch ein paar Wochen zu leben hast, was würdest du machen oder für was möchtest du erinnert werden? Ich tue mich da immer noch schwer, aber ich glaube, am Ende auch im Kleinen und als Führungskraft kann man dann halt vielleicht ein bisschen skalieren, einen persönlichen Unterschied gemacht zu haben, ne? Die Rahmenbedingungen als Führungskraft auch so gelegt zu haben, dass Menschen gerne mit Motivation arbeiten und das nicht nur tun, weil es dann gerne ist und zum Selbstzweck, sondern wir dadurch eben auch Dinge bewegen können, zum Positiven fürs Unternehmen, zum Positiven, meinetwegen auch für die Aktionäre, im Idealfall noch lieber für die Kunden. Und dann werden die Aktionäre vielleicht happy, wenn die Kunden happy sind. Aber ich glaube, dass das vielleicht so der, das Zusammengebrachte wäre. Und das gilt, glaube ich, auch im Persönlichen. Ne? Also ich habe jetzt nicht, ich muss nicht, wenn ich abgehe, irgendwie fünf Leute haben, die über mich einen Nachruf-Roman schreiben über meine Taten. Aber wenn ich Positives in meinem Umkreis bewegen konnte und da in sehr positiver Erinnerung bin, dann bin ich zufrieden.
Das ist doch schön. Pascal, du hast dir einen Applaus verdient. Hör mal hier, das ist nur für dich jetzt.
Was da ist er wieder, der wird wieder.
Ich liebe ja diese Tools, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon echt
sehr muss ich jetzt so machen?
Genug gejubelt. Nein, ich danke dir sehr für das sehr offene, sehr ehrliche Interview. Und ich habe so drei Stichworte, habe ich mir aufgeschrieben eben. Das ist sowas wie individuell, authentisch, ehrlich. Und das ist so für mich so eine gefühlte Headline, die ich, glaube ich, heute hier für das Interview geben mag. Und ja, ich freue mich, mehr von dir zu hören, weiter von dir zu hören. Und für heute sage ich erstmal danke. Und
danke dir, hat Spaß gemacht. Und die Zeit ist tatsächlich verrannt. Ich hoffe, ein paar Hörer haben es geschafft, durchzuhalten, obwohl wir länger als 45 Minuten gequatscht haben.
Mit Sicherheit. Also, ich danke dir sehr und ja, wir sprechen jetzt gleich noch.
Danke, Julia.